Ihr wisst, seit circa 10 Jahren sind Bettina und ich aktiv auf dem Taubertal Open Air und da gibt es eine relativ konstante Liste an Top-10-Fragen, die sozusagen, die kommen jeden Tag, die kommen bei jedem, die sind immer präsent. Eine Frage davon, die ist da relativ weit vorne, die wir heute bearbeiten wollen, und das ist die Frage, was sagen wir Christen eigentlich zum Thema Homosexualität? Die Frage, die langweilt irgendwann, weil sie wirklich die Top-10-Frage ist. So, sie kommt regelmäßig meistens von relativ stark provozierend und angedrungenen Männergruppen. Somit habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, die Frage einfach zu beantworten mit der Gegenfrage, ob es jemand persönlich betrifft in der Gruppe. Das relativiert dann meistens den Diskussionsbedarf der Gruppen, ist dann meistens auch relativ erledigt, meistens. Bis auf einen Abend, da standen dann zwei Mädels mir gegenüber, die Frage ganz klar mit Ja beantwortet haben. Die gesagt haben, sie betrifft es persönlich. Und dann merkt man plötzlich, dass es schwierig ist, dass diese Antworten, die man am christlichen grünen Tisch so manchmal diskutiert, ihren Charme verlieren. Ihre Strahlkraft irgendwie auch nicht so haben, wenn man da merkt. Und man merkt, das sind zwei Mädels einem gegenüber, die wirklich, die im Glauben standen, die gesucht haben, die da einfach ein Problem damit haben und bei uns einfach mal nachfragen haben, wie stehen wir eigentlich da dazu? Und deswegen will ich euch mal mit auf die Reise nehmen und die Themenstreife, die da einem begegnet, die biblischen Themen, die historischen Themen, die ethischen Themen, die da einfach auf diesem Pfad kommen. Und ich versuche es im mir gesteckten Zeitrahmen zu schaffen. Meistens kommt dann in christlichen Kreisen auch die Antwort, ja, ist doch ganz klar, ist doch biblisch klar, guck, was in der Bibel steht, predige das Wort und dann bekehren sich die Leute schon oder nehmen das dann an, wie auch immer. Deswegen will ich ganz am Anfang einen kleinen Exkurs machen, was bedeutet eigentlich biblisch? Und da habe ich mal das auch rangestrahlt, da gibt es eine schöne Einteilung von Hans-Joachim Eckstein, ehemals Professor für Neues Testament und einer oder andere kennt ihn ja auch, predigt immer wieder auf dem Schönblick oder ist auf Reisen unterwegs. Für Eckstein gibt es dreimal biblisch. Einmal gibt es das biblisch 1, so steht es einfach da. Das ist relativ einfach, das ist eine relativ simple Wahrheit. So kann man ja auch verschiedene Beispiele in der Bibel finden. Biblisch aber ebenso, wenn man es im Ganzen der Schrift und Christus als Mitte daraus ein Bekenntnis ziehen kann oder eine ethische Norm, die daraus entsteht. Kennen wir auch. Das bezeichnet Eckstein als biblisch 2 ab. Da wird es schon aufwendiger, weil man natürlich eine gewisse Übertragungsleistung machen muss, von dem, was steht in der Bibel, zu dem, was ist die Norm, die sich daraus ergibt. Biblisch 3 wird, ist dann noch komplexer. Was hat die Bibel uns heute zu sagen? Und man stellt fest, dass manchmal biblisch 1, 2 und 3 sich nicht einig sind. Also, so als Beispiel, das Eckstein da verwendet, ist das Thema Götzenfleisch. Das Thema Götzenfleisch ist im Alten Testament sehr konsequent und sehr klar geregelt. Was kann mit dem passieren? Was passiert mit fremdem Götzenfleisch? Was auch immer. Jesus ist auch nicht berichtet, dass er Götzenfleisch isst. Aber Paulus macht diesen Pfad auf im Neuen Testament und sagt, wer die Freiheit hat, der soll Götzenfleisch essen. Ist genau dieser Punkt, dass biblisch 1 und 2 ein Stück weit eine andere Aussage oder nicht gegensätzliche, aber eine etwas andere Aussage treffen oder man es unterschiedlich verstehen kann. Und das finde ich unglaublich wertvoll in der Diskussion, auch mit Geschwistern, wenn man um Themen streitet, um Themen ringt, um Themen diskutiert, weil man am Ende dann oft feststellt, vielleicht hängt man an einer ganz anderen biblisch fest oder andere legt eine andere Priorität auf ein anderes biblisch von der Einteilung, die wir hier haben. Jetzt haben wir ziemlich viel von biblisch gesprochen. Jetzt wollen wir uns natürlich auch die relevante Stelle anschauen. Und ich versuche sie relativ wertungsfrei einfach vorzulesen. Ich habe sozusagen die ganzen Bibelstellen ausgegliedert. Wir werden dann später sozusagen zwei Themenbereiche noch besprechen. Aber die kommen da immer wieder vor. Deswegen lesen wir erst die Bibelstellen und stürzen uns dann ins Thema. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir die jetzt lesen, ohne jeglichen Kontext, ohne groß, dass man es interpretiert. Das kommt dann noch. Also, was steht da im Neuen und Alten Testament zum Thema Homosexualität oder was für Bibelverse werden da immer wieder herangezogen? Das als erstes ist 3. Mose 18, Vers 22. Da steht, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Ein Gräuel. das dort verwendet wird, ist Toe Wa. Man könnte es auch mit absolutem Tabu übersetzen oder im Tabu, das dort kommt. Einige Kapitel später wird dann sogar die Todesstrafe für dezidiert männlichen Sexualverkehr in 3. Mose 20, Vers 13 definiert. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau liegt, dann haben beide ein Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Dann gibt es im Alten Testament noch die Erzählung von Sodom und Gomorra, vermutlich dem Sinnbild einer verkommenen Stadt. Lot findet zwei Fremde am Stadttor und nötigt sie, seine Gäste zu sein. Jetzt kommt eine Männergruppe und fordert die Hausgabe, das finden wir in 1. Mose 19. Ich lese da mal die Verse 4 bis 11. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte: Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist, in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter dem Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten: Zurück da! Und sie sagten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann auf Lot und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten, so dass sie vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Als generelle Auslegung, das haben sozusagen alle Richtungen irgendwie gemeinsam, ist, dass Sodom die Erzählung einer verdorbenen Stadt ist. Das kommen wir später noch drauf, genau, aber das ist so die generelle. Im Neuen Testament gibt es dann eigentlich diesen Römer 1, Vers 26 und 27, wo Paulus beschreibt, wie Männer voreinander Begierde entwickeln und Schande trieben. Da steht: Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber, untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandeln und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Das ist so der prägnanteste Text, was aber im Neuen Testament eben auch noch vorkommt, ist 1. Korinther 6, Vers 9. Da steht: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Und 1. Timotheus 1, 8 bis 10. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Hurer, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wen etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Kurz hier als Erklärung, weil das so unserer Denkweise nicht mehr entspricht. Bei den zwei Stellen geht es ja explizit um Lustknaben und Knabenschänder. Das war in der Antike durchaus bekannt, eine pädophile Art, mit Menschen umzugehen. Es waren gewissen Kreisen, gerade führenden Kreisen, oft auch en vogue, Sklaven oder Schüler als sexuelles Objekt zu haben. Übliche Regel war aber dabei, dass das beendet war, wenn der Zögling Bartwuchs bekommen hat. Weil dann war er ein Mann und somit musste er selber eine Frau finden. Und das ist sozusagen, kommt zum nächsten Punkt, dieser Luschknabe, die Weichlinge, das sind die, wo sozusagen dran Gefallen gefunden haben und sich dann meistens prostituiert haben oder irgendwelche Themen gemacht haben. Deswegen so die Einordnung dieser zwei Begriffe, weil man sie doch im Sprachgebrauch oft nicht verwendet. Was Auch zu den Bibelstellen gehört, die immer wieder vorkommen. Das werde ich aber nicht vorlesen. Ich sage mal, das kennt ihr alle. Die Ehrennennung des Schöpfungsberichts. Gott schuf sie als Mann und Frau. Die Frau dem Mann zur Hilfe und so weiter. Ich denke, den Text, den kennt ihr einigermaßen. So mal zu den Bibeltexten, die da irgendwo in diesem Gemenge rumschwirren. Können wir jetzt sagen, ist ja alles gesagt. Ist alles fertig. Aber irgendwie, ich weiß nicht, merkt ihr die Spannung zu dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, so Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Irgendwie ist da eine gewisse Herausforderung. Das sind Texte, die sagen nichts, wie gehen wir jetzt damit um? Was ist das praktische Doing im Tag? Deswegen möchte ich an der Stelle auch gar kein Pro und Contra aufmachen und auch keine Richtung als absoluten Weg einstufen. Ich möchte eigentlich zwei Positionen vorstellen. Einmal, ich finde die Begrifflichkeiten immer etwas schwierig, ich möchte eine eher konservative Position vorstellen und eher eine liberale Position, die da, wenn ihr in dem Thema unterwegs seid, euch immer wieder begegnen werden. Ich warne euch auch schon mal vor, ich werde am Ende kein Fazit zu irgendeinem machen, sondern die Aufgabe ist euch, das dann zu bewerten, zu überlegen, was ihr draus macht, was das Gute davon ist, dass ihr behalten werdet. Die Grundannahme, die aber beide Richtungen sozusagen haben, das ist mittlerweile eigentlich relativ klar, ist, dass eine homosexuelle Neigung ein Stück weit angeboren ist oder unveränderlich. Also es gibt zwar gewisse Sonderfälle, da gibt es auch definitiv Geschichten davon, aber das betrifft doch durchaus einen kleinen Teil. Das hat man gemerkt in der Vergangenheit, ich sage mal, wo das Thema Konversionstherapien dann immer wieder noch ein Thema war, da ist ziemlich viel Leid den Menschen angetan worden. Ich sage mal, gibt da ja durchaus auch den berechtigten Grund, dass sowas verboten wurde. Aber genau diese Ablehnung und diese Herabwürdigung, die müssen uns dazu animieren, demütig und auch mit einem gewissen Grund zur Umkehr und Buße und Bitte um Vergebung an das Thema ranzugehen, wenn man mit Homosexuellen in Kontakt tritt, egal welche Meinung man am Ende vertritt. Wir sind da definitiv an vielen Stellen als Christen nicht auf dem moralischen hohen Ross. Wen ich auch enttäuschen möchte, ist, ich habe in der Bibel keinerlei Grund für Homophobie oder Feindlichkeit gegen Homosexuellen gefunden. Also das wird auch schwierig, das theologisch irgendwie zu vertreten. Zumindest soweit ich vorgedrungen bin. Bei beide Punkte, die ich jetzt vorstelle, werde ich bewusst nicht in die Metaebene wechseln. Ich werde nicht von das beschreiben, sondern ich werde sozusagen diesen Punkt reden, als wär's mein eigener, um eben vielleicht euch jetzt auch zu animieren, zu sehen, wenn man mal die Aussagen ausspricht, mal zu sehen, hört sich das gut an, hört sich das vielleicht vollkommen bescheuert an. Was empfinde ich dann, wenn ich sowas höre? Und ihr könnt ja dann danach drüber diskutieren. Bin ich mal gespannt. Kommen wir zum konservativen Standpunkt. Mit dem möchte ich beginnen. Israel soll als das heilige und abgesonderte Volk Gottes sein und sich somit auch an den schöpferischen Grundgedanken halten. Somit findet in 3. Mose, ihr erinnert euch an Gräuel und so die klare Abgrenzung zur Heidenwelt statt. Die Israeliten sollen auch von den Sexualpraktiken der umliegenden Völker sich distanzieren. Da könnte man ja einhaken und fragen, ob diese Argumentationsschiene nur für kulturelle Sexualität, also diverse Tempelrituale, eine Tempelprostitution gilt. Das ist aber nicht schlüssig, da die Bibel sich an vielen Stellen da keinen Unterschied macht. Da findet man verschiedene Beispiele, die sozusagen sowohl für rituelle als auch für allgemeine Situationen zutreffen. Ebenso sieht man, wie Paulus im Römerbrief direkt am Anfang eine Parallele zum Schöpfungsbericht herstellt. Das habe ich auch mal einfach als Präsentation verfasst. Genau, da Samuel wirft es mal an. So sieht man, dass im Schöpfungsbericht und im Römer 1 sozusagen die gleichen Begrifflichkeiten verwendet werden. Paulus spricht eben vom Menschenbild, von Ähnlichkeit des Menschen, von Kriechtieren, von männlich und weiblich. Genau diese Einteilung verwendet Paulus, um sozusagen klar von seinem, was er schreibt, auf den Schöpfungstext hinzuweisen. Um immer wieder Parallelen zu ziehen, was er meint, sozusagen dieses Perfekte im Schöpfungsbericht und dieses verkommene Stück weit, das in Römer 1 beschreibt. Daraus ergibt sich für Paulus eben, dass eine Rebellion gegen Gott ein verdrehtes menschliches Dasein herausführt. Und auch eben sowas wie Homosexualität. Und wichtig ist auch sozusagen bei dem Standpunkt, dass die Aussagen Paulus zur Homosexualität nicht ein Kind ihrer Zeit sind. Man geht davon aus, dass Paulus eben wusste, was er da anspricht, weil er immer wieder diese Lustknaben und Knabenschänder anspricht und genau diese Thematik immer wieder hervorführt und auch, ich sage mal, bewandert war in der Antike. In der Antike war ein Stück weit das Menschenbild des Kugelmenschen eins dieser Bilder, die immer wieder auftauchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Es kommt in Platons Geschichten vor, ein Aristophanes heißt er, glaube ich, hat es geschrieben, ist ein Kugel, die Götter haben irgendwann den Menschen geschaffen als Kugel mit vier Armen, vier Beinen und haben irgendwann gemerkt, der Mensch wird zu mächtig und somit hat Zeus oder welcher auch immer von denen, hat den Menschen geteilt in zwei Hälften, um sozusagen die Macht zu brechen und somit ist der Mensch immer diesem Bedürfnis hinterher, sein Gegenüber zu finden, seine andere Kugelhälfte. Und das war sozusagen so ein typisches Menschenbild, das dort vorhanden war. Dieses Kugelbild, die gibt es in Kombination männlich-weiblich, männlich-männlich und weiblich-weiblich. Und somit kann man sagen eben, das kannte Paulus und hat es sozusagen direkt gegenübergestellt. Diese Ordnung, wo der Kugelmensch eben sagt, das ist der Optimalzustand, den es in drei Arten gibt. Und eben den biblischen, wo es nur einen Optimalzustand gibt, diesen männlich und weiblich, so wie geschaffen. Jetzt kann man sagen, medizinische Forschung hat sich ein Stück weit verändert und ist weitergegangen. Paulus beschreibt aber hier kein medizinisches Phänomen, sondern eine tiefgreifende Beziehungsstörung zu Gott in Römer 1, wo er ein Stück weit schon zu dem Grundgedanke kommt, das sind Sündentaten. Und die Akzeptanz eben, dass das Natürliche, so wie wir es vorfinden in unserer Lebensrealität, nicht immer das Gottgewollte ist. So kann eine natürliche homosexuelle Veranlagung, sagt nichts darüber aus, ob das auch dem Willen Gottes entspricht oder wie es theologisch oder ethisch beurteilt werden soll. Was da für Paulus exegetisch sozusagen klar ist, stellt uns trotzdem in die Herausforderung, was tut man dann mit der Not homosexueller in der Gemeinde? Hier kann man dann speziell einen Verweis machen auf eheähnliche Beziehungen. Man muss aber sagen, dieser Verweischarakter der Ehe, der direkt auf die Beziehungsfähigkeit und Beziehungsart Gottes hinweist, die sollte man in keiner Weise da unterschlagen. Auch der Verweis auf antike Beziehungshierarchie, dass auch die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Antike durchaus hierarchisch dargestellt war, wie es ja Paulus auch teilweise tut, kann nicht als Argument genommen werden, dass man sagt, jetzt ist ja alles gleichberechtigt, weil es eben in der Antike durchaus auch vorkam, dass die normale Ehe schon ein Gefälle aufwies. So findet eben christliche Sexualität nur im Rahmen von Ehe von Mann und Frau statt. Die Rede ist hart, lässt aber keinen Freiraum zu, nicht vorehelich, nicht homosexuell. Ziel dessen ist nicht, um den Genuss einzuschränken, sondern den Überfluss. Der Segen Gottes soll in der Sexualität erlebt werden. Was bleibt jetzt, wenn man sozusagen die kirchliche Segnung, die Akzeptanz und auch die Therapie nicht in Frage kommt? Das sehen wir an dem Beispiel, wie Jesus mit der Ehefrau, mit der Frau, die des Ehebruchs überführt wurde, umgeht. Jesus nimmt diese Frau an, er verurteilt sie nicht, er gibt ihr trotzdem Gottes Gebot mit auf den Weg. Nicht die sexuelle Orientierung macht uns zum Christen, sondern Jesus. Wir alle, egal welcher Couleur, sind Bruttogeliebte Gottes. Brutto meint mit allen unseren Fehlern und Sünden, die jeder hat. Auch Homosexuelle sind Bruttogeliebte Gottes. Wobei wir unsere Lebenserfüllung zu aller Zeit bei Christus suchen sollten und nicht in unserem Lebenspartner. Man muss ja realistisch sagen, unerfüllte Sexualität wird bleiben. So kann man hier als Beispiel auch den Stachel, den Paulus anführt in 2. Korinther 12, ranführen. Sozusagen diese Wunde, die bleibt, die ein schweres Leben macht. Kämpfe sind da, Kämpfe sind in jedem Leben da. Man muss sich aber nicht der Kämpfe schämen. Man darf offen darüber sprechen. Nichterfüllung eines sexuellen Lebens machen nicht zu einem halben Menschen. So kommt auch das Verzichtüben im biblischen Kontext durchaus vor, auch sogar im sexuellen Bereich an vielen Stellen, unter anderem in Matthäus 19, wo es die Verschnittene angeführt werden, sozusagen, die sich freiwillig verschneiden, die sozusagen verschnitten heißt an der Stelle, die sind kastriert, Eunuchen, nicht zeugungsfähig, die sich eben auf eine gewisse Enthaltsamkeit einstellen. Auch Verwitwete und Unverheiratete trifft sozusagen diese Lebensaufgabe. Eine Lebensaufgabe, aber eine herausfordernde Lebensaufgabe. Aufgabe der Gemeinde ist an dieser Stelle, dass alle einen Platz in der Gemeinde finden. Die Ehe nicht als absolut gesetzt wird, sondern der Gedanke der Gemeinschaft vorherrscht. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützt und unterstützt, damit das jeweilige Leben in Christus zur Erfüllung kommt. Das ist mal Amen Teil 1 für die konservative Sichtweise. Kommen wir zur liberalen Sicht. Auch wie gesagt, wenn die Worte da oft falsch sind, weil ich oft wird es dann so ein bisschen hergenommen, die Konservative sind die Bibeltreue und die Liberale eher nicht so, kann ich gleich vorherwerfen. Ich habe in beide Bereiche sehr bibeltreue Menschen gehört, gelesen, die sehr tief reingehen. Deswegen wollen wir uns das auch mal angucken. Und genauso hier werde ich nicht über die Metaebene reingehen, sondern direkt einfach das aussprechen. Es kann festgestellt werden, dass bei den Bibelstellen, die bei den Fragen zur Homosexualität rausgezogen werden, es meist um Ehebruch geht. Irgendeine Art von starkem Machtgefälle oder sogar Vergewaltigung. Woran kann man das festmachen? So sieht man zum Beispiel bereits in der Geschichte von Sodom. Wer vorher aufgepasst hat, hat jetzt einen Vorteil. Wer kam denn in Sodom, um die zwei Gäste zu vergewaltigen? Alle kamen, jung und alt. Waren in Sodom etwa alle homosexuell? Keinesfalls kann es angenommen werden. Aktuelle Zahlen gehen davon aus, dass ca. 5% der Menschheit homosexuell empfindet. Lange Zeit war für Ausleger der Bibel der Skandal an Sodom auch nicht der sexuelle Akt, sondern die Sodomiter haben ganz klar das Gesetz der Gastfreundschaft verletzt. Das höchste Gebot, ein Stück weit, das sozusagen für die Gastfreiheit galt, haben die Sodomiter in Dreck gezogen. So war und ist in Sodom durch die ganze Bibel ein Beispiel von unsozialem, verkommenem Verhalten. Man kann dazu noch Hesekiel 16, Vers 49 zitieren. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatten sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkten sie nicht. Auch für Hesekiel hat die Deutung der Geschichte nur begrenzt was mit gleichgeschlechtlichem Sex zu tun. Spätere Auslegen geben einen Teil davon durchaus wieder, das kommt dann schon mal vor, interpretieren die Geschichte aber ganz anders, sondern ich sage mal, dadurch hat sich auch der Begriff Sodomie eher mit Sex mit Tieren und was auch immer dann erweitert, weil sozusagen für die historischen Ausleger oft immer klar war, es gibt eine Grenze bei diesen Themen, es gibt eine Grenze, über die man hinausgehen kann, die aber es gilt einzuhalten. Vielleicht noch so als historische Randnotiz. In syrischem Recht der Antike war es verboten, einen Mann in die Position einer Frau zu bringen. Wobei die Position der Frau bei sexuellen Akten eher der Definition entspricht, was wir heute unter Vergewaltigung verstehen. Also ist so ein bisschen schwierig. Sexualität in der Antike ist immer eine Frage des Status. Freie Männer dürfen Sex haben mit Frauen, Schwächeren, Sklaven. Wir will oder Macht ausüben möchte. Also oft das Machtthema und eben immer diese Positionssache. Einer ist aktiv, einer passiv. Sexuelle Beziehung als Einbahnstraße. So ordnet sich da auch der 3. Mose 18 ein. In dem Kapitel geht es im Großen und Ganzen um eine Auflistung. Eine Auflistung, wen Männer nicht penetrieren dürfen. Praktisch geht es ums aktive Sexhaben eines Mannes. Alles andere ist Gräuel. Wenn das Wort Gräuel auftaucht, könnte immer hellhörig werden, besonders in Bezug auf Gott, weil dieses Wort gebraucht Gott gern, wenn es um Reinheitsgebote geht. Dort geht es um die Regeln des Miteinanders und des Miteinander mit Gott. So kommt dieses Wort regelmäßig im Kontext von Götzendienst vor, Verführung zu anderen Göttern und rituellen Handlungen. Ein paar Sätze vor dem Vers, den wir betrachten, geht es zum Beispiel darum, dass ein Mann nicht Sex haben soll mit seiner Frau in der Absonderung, also während der Menstruation. Will ich keine Antwort dazu, aber ich weiß nicht, wer das in seiner Ehe schon mal besprochen hat. Das soll auch kein Whataboutism werden, sozusagen so das Ausspielen verschiedener Regeln gegeneinander, dass man sagt, wenn ich das eine nicht halte, dann muss ich das andere auch nicht halten. Darum geht es gar nicht. Es geht nur um eine Einsortierung, wie wir vielleicht in unserem persönlichen Glaubensleben doch mit solchen Themen umgehen und wie wir sie einordnen. Dabei kann man doch durchaus sagen, dass im Alten Testament, im Judentum, mal im Vergleich zu den Völkern der Rums recht keusch war. So kommen zum Beispiel bei den Urvätern die Nebenfrauen nur vor, eigentlich im Großen und Ganzen zur Fortpflanzung. Obwohl es zu dieser Zeit historisch und auch sozusagen von den Regeln, die wir in der Bibel lesen, durchaus legitim gewesen wäre, mehrere Nebenfrauen zu haben. Nun ist die Frage, könnte es vielleicht auch sein, dass die Bibel, oder auch das Alte und Neue Testament und auch die Kirchenväter, die diese Auslegung machen und oft gar nicht auf diesen Gedanken kommen, dass diese Menschen, diese Leute, die Beziehung zwischen Männern, auch die Beziehung zwischen Frauen so gar nicht kennen? Damit meint man eine Beziehung, die auf Treue, Dauer, Emotion, Freundschaft und auch Sexualität ausgelegt ist. Das ganze Paket. Deshalb ist oft in klassischen Texten auch keine Einordnung zu finden. So kann man zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Kugelmenschen sehen, der Aristophanes, der das geschrieben hat, der ist ein Komödiendichter. Platon hat ihn mit aufgenommen, hat in anderen großen Texten, die er geschrieben hat, durchaus Späße über Weichlinge und Homosexualitäten Taten gemacht. Das war durchaus normal, dass man sozusagen jemand, der Weichling ist, der Gefallen dran gefunden hat, sich prostituiert oder was auch immer, dass man von oben herab gesehen hat, den belustigt angeschaut hat, Witze drüber gemacht, Komödiengedichte drüber geschrieben hat. So sehen wir auch im Neuen Testament, im ersten Kapitel des Römersbrief, schon im Schreibstil, dass Paulus keinen Offenbarungsanspruch zu sexuellen Themen verfolgt. Was sagt Paulus denn im Römerbrief? Im Kapitel 1a könnte man sagen, sagt Paulus, ich bin angetreten, um allen das Evangelium zu bringen. In Kapitel 1b sagt er, die Heiden sind abgefallen und brauchen das Evangelium. In Kapitel 2 sagt er, die Juden sind abgefallen und brauchen das Evangelium. In Kapitel 3 sagt er, alle sind Sünder und brauchen das Evangelium. Warum soll Paulus dann beim Beispiel der Sünde ein Phänomen raussuchen, das, wie vorher schon erwähnt, 5% der Menschen betrifft? In solche grundsätzliche Kapitel. Das ist die Logik von Sodom. Abkehr von Gott bedeutet Abkehr von den Menschen. Die Gier und Unzucht werden grenzenlos, dass man mit allem und jedem Sex hat. Dabei geht Paulus nicht speziell auf Homosexualität ein, sondern wer Gott untreu ist, wird auch seiner Frau, seinem Mann untreu. Götzendienst ist geistliche Hurerei. Untreue zu Gott unweigerlich nach außen sichtbar. Dabei ist Vertauschen das wichtige Wort. Sie vertauschen Gott mit den Menschen und vertauschen sogar die Ehepartner. Es illustriert nur die Tiefe und Stärke der Abwendung von Gott. Wer da mal tiefer reinlesen will, wird den Rahmen ein bisschen sprengen, kann Sprüche 13 und 14 heute Mittag mal lesen. Da geht es auch viel um Weisheit, um vertauschte Dinge, um hin und her, was alles gut ist und schlecht. Ganz spannend. So liegt es Paulus fern, mit dem Text die Homosexualität zur Glaubenssache zu machen. Paulus nimmt die Stelle nur ein Beispiel, das in Juden durchaus präsent und bekannt war. Das war die große Anklage sozusagen der Juden gegenüber der Heilung, gegenüber den Heiden. Die sind dermaßen verkommen, die treiben es mit jedem, die sind absolut durch, sozusagen das, was der gängige Ton gegenüber den Heiden. Zeitgleich schreibt Paulus im gleichen Schreibstil wie zum Beispiel Platon oder Seneca. Jeder, wirklich jeder, egal ob Jude oder Heide, soll verstehen, was in Kapitel 1 bis 3 skizziert wird. Wir sind alle Sünder und brauchen das Evangelium. Die Dimension des Verfalls trieft aus jeder Pore dieses Textes. Was nicht im Text vorkommt, ist das Wort Beziehung. Kleine Randnotiz vielleicht, was auch bei meiner Predigt recht männerlastig zugeht. Das liegt dran, weil die historischen Quellen zu gleichgeschlechtlichem weiblichen Verkehr sehr, sehr dünn sind und noch strittiger. So kann man zum Beispiel das Vertauschen bei Frauen auch durchaus damit interpretieren, dass die Frau beim Sex einfach oben liegt und sozusagen die dominante Rolle annimmt. Es ist aber von jüdischer Sicht und historisch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es auch um Sex mit Engeln geht. Also so wird zum Beispiel in 1. Mose 6 die Geschichte mit den Riesen, geht es um sexuelle Akte mit Engeln. Und auch in 1. Korinther 11, Vers 10 geht es darum, dass die Frau sich um der Engel willen bedecken soll. Also deswegen, das ist etwas, was in unserer Denkweise null vorkommt, aber sozusagen historisch möglich ist. Da geht es um Wahrscheinlichkeiten, da geht es nicht um, es ist so. Deswegen ist das Thema auch etwas schwieriger noch zu bearbeiten. Noch eine zweite Randnotiz, ein Vergleich zur Schöpfung, den ich vorher gemacht habe, der ist in der liberalen Exegese sozusagen nicht haltbar. Paulus ruft sozusagen die Schöpfung als ethisches Maß sonst nur ein weiteres Mal noch auf und verwendet es eigentlich nie. Und das weitere Mal, wo er es tut, ist in 1. Korinther 11, Vers 14, lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schande für ihn ist. Würden wir jetzt irgendwie anders einkategorisieren heutzutage. Jetzt haben wir mal die Deutung ein bisschen, oder diese liberale Deutung etwas geklärt, aber wie geht man jetzt mit dem Homosexuellen um, in liberaler Sichtweise eben? Es ist gut, ein Problem mit dem Satz zu haben, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Das ist seelsorgerlich notwendig, weil das Thema Homosexualität unweigerlich mit der Persönlichkeit verbunden ist, dem Sein. Wir würden das ja auch nicht bei Hautfarbe machen, dass wir sagen, die Hautfarbe, Jesus liebt sie schon, aber irgendwie nicht. Menschen werden zwangsläufig abgewertet, dass sie sich nicht dafür oder dagegen entscheiden können. Der zweite Satz, der öfters kommt, ist, Schwulsein ist keine Sünde, aber das Ausleben. Das bedeutet, der Mensch darf so empfinden, fühlen, verlangen, die Handlung wird aber abgelehnt. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, eine recht moderne Sicht. Konkret ist auch ein Versuch, sozusagen die biblischen Themen und die heutige Realität etwas zu verknüpfen, wobei wir ganz klar sehen können, Jesus redet sowohl in der Bergpredigt, auch als Paulus hier in Römer 1, immer von Gedanken, von Begierden, die am Anfang stehen, die sozusagen schon Teil dieses Sündenaktes sind. Die Trennung von Begierden und Ausleben ist anhand der biblischen Geschichten, dem, was Jesus sagt, eigentlich nicht haltbar und wird auch dort nicht praktiziert. Zusammengefasst scheitern solche Sätze oft an den Schlüsselattributen der Bibel: Liebe, Gerechtigkeit. Schwule haben im Gegensatz dazu, Schwule und Lesben haben Abgrenzung, Ungerechtigkeit und Härte erfahren. Also, wie kann ich persönlich nun eine Antwort auf die Frage finden, die nicht so klar biblisch beantwortet werden kann? Meistens macht es Sinn, vom Allgemeinen aufs Besondere zu schließen. So ein Vorgehen ist durchaus in der biblischen Logik verankert. Zum Beispiel reicht es für Paulus die zwei Sätze, wenn Gott die Vögel versorgt, wie viel mehr wird er euch versorgen? Und dem Ochsen, der trischt, sollt ihr nicht das Maul verbinden, um für sich die Frage des hauptamtlichen Dienstes zu klären. Sozusagen das Allgemeine, Gott versorgt im Speziellen in meiner Situation. Stell dir die Frage, wenn ich einem homosexuellen Paar in der Gemeinde begegne, ist das so ähnlich wie Mord, Vergewaltigung, Gottlosigkeit? Das ist das, was sozusagen in Römer 1 mit aufgeführt wird. Danach kann ich den Grundgedanken der Gerechtigkeit, Ähnliches zumindest ähnlich, wenn nicht sogar gleich zu behandeln, walten lassen. So sehen wir im Alten Testament, dass Gott sogar gebietet, den Fremden gleich zu behandeln, wenn sie an Gott glauben. Er gehört genauso zur Gemeinschaft wie alle anderen auch. So sehen wir das durchaus auch im Schöpfungsbericht. Da ist vielleicht die Zusatzinformation noch ganz, ganz spannend. Das fand ich ein ganz cooles Bild. In der Antike war klar, dass wer herrscht, der hat eine Statue von sich oder ein Bild. Umkehrschluss, von wem eine Statue gab, der herrscht. Nun schuf Gott ganzheitlich. Licht und Dunkel, Himmel und Erde, Mann und Frau. Gott nimmt alles in den Blick, lässt keinen Raum für Ausgrenzung an der Stelle. Gleichzeitig schafft er den klaren Herrschaftsanspruch, dass die ganze Menschheit sein Ebenbild ist. Sein Bild, seine Statue, um seinen Herrschaftsanspruch zu zementieren. In ganzheitlicher Art. Amen, Teil 2. Wir haben jetzt zwei Standpunkte gehört und vermutlich raucht der Kopf. Vermutlich hat man was gehört, wo man denkt, ja, sehe ich anders. Ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht bist du auch verärgert, vielleicht auch überfragt. Ich sage mal, das Thema bewegt jetzt nicht jeden. Ist auch ganz gut, dass wir unterschiedliche Themen auf dem Herzen haben. Einem ist vermutlich aufgefallen, dass einige Argumentationsstränge nicht so ganz klar biblisch begründet sind. Weil sie einfach die Frage dahinter steht, wie bewerte ich etwas historisch? So ist die Interpretation der Bibel unglaublich relevant oder sozusagen kann ich die Interpretation nur tätigen, wenn ich eine Grundannahme treffe. Zum Beispiel kann Paulus von gleicher homosexueller Beziehung, wie wir heute davon ausgehen, gewusst haben, ja oder nein. Da können sich ein Stück weit wir alle drum streiten, da können sich die Forscher drüber streiten, hat aber durchaus eine Auswirkung auf das, wie wir die Verse verstehen. So will ich euch aber auch ermutigen, dass es immer einen kleinen Unterschied oder öfters einen kleinen Unterschied gibt zwischen dieser Laborsicht, dieser Sicht, wenn wir in die Bibel reingucken, zwischen biblisch 1 und 2, wo wir draus sozusagen zehren, und der biblisch 3, das dann sozusagen, wo man merkt, so biblisch 1 und 2 müssen sich im Feldversuch bewähren. Da kommen Fragen auf, die werden biblisch nicht immer ganz hundertprozentig klar beantwortet, wo wir selber entscheiden müssen. Wo ich euch aber ermutigen kann, ich sage mal auf meiner Reise, wo ich euch jetzt ein bisschen mitgenommen habe, kann man sagen, bis auf die ganz harten Extreme, die äußeren 5%, habe ich extrem viele gefunden, die Gott suchen, herausfinden wollen, was Gott möchte und es wirklich mit Gewissenhaftigkeit tun. Und ist auch das, was ich mitgenommen habe, was ich euch mitgeben möchte. Nimm Abstand davon, dass wenn ich was anders sehe, ich was anders verstehe, den anderen sozusagen eine unbiblische Art vorzuwerfen. Das kann einfach sein, der versteht was anders. Das sagt nichts darüber aus, wie glaubt der andere. Was ist da? Ich habe nichts gefunden, wo ich sage, das ist jetzt für mich so der maximale Verfall oder das maximale Pharisäertum, wo ich dann halt einfach so die Randbereiche abstecken würde. Was auch wichtig ist, dass es bei solchen Fragen nicht um eine Heilsfrage geht, sondern um eine ethische Frage. Wir haben die Freiheit, bei solchen Fragen uneins zu sein, zu diskutieren, zu ringen. Die Bibel macht eine unglaublich große persönliche Freiheit auf. Mach dich aber darauf gefasst, dass für dich irgendwann vielleicht auch ein Moment vom Petrus-Effekt kommt, wo du im Raum mit Homosexuellen sitzt, wie Petrus bei der Heide, bei der Römer, und feststellen wirst, dass dort auch der Geist weht. Denn das Ziel der Bibel ist keine unnötige Abgrenzung, sondern das Evangelium zu verkünden. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr, dass wir streiten dürfen, dass wir diskutieren dürfen, dass wir uns über Themen offen unterhalten dürfen, dass es auch in unserem Land erlaubt ist, dass wir das in unseren Kreisen erlaubt sein soll, dass wir offen Themen ansprechen und diskutieren und drum ringen. Du siehst, wie uneins man sich da oft ist und wie verhärtet manchmal die Fronten sind. Schenk, dass wir zu jeder Zeit dich in die Mitte setzen, dich ins Zentrum. Danke, Herr. Amen.